Podcast von 5 Schulsozialarbeiterinnen als Sprachrohr für alle, die in den Fluren von Schule unterwegs sind. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge. Wir sind heute in Magdeburg unterwegs und was wir hier genau tun, das wird Nancy jetzt erzählen.
Hallo Saskia. Wir sitzen nicht allein am Tisch, aber bevor ich unseren Gast vorstelle, beginne ich mit einer kleinen Einleitung. Jungen tragen blau, Mädchen rosa. Jungen sind stark und spielen Fußball. Mädchen sind sanft und spielen mit Puppen. Jungen sind Superhelden, Mädchen die Prinzessinnen. Wer kennt sie nicht, die typischen Stereotypen für Jungs und Mädchen? Leider leben wir immer noch in einer Welt, in der es diese typischen Geschlechterzuschreibungen gibt. Dabei möchte aber nicht jeder Junge ein Superheld sein und nicht jedes Mädchen möchte Kleider tragen. Und nicht jedes Mädchen fühlt sich als Mädchen und nicht jeder Junge möchte ein Junge sein. Ich könnte das noch ewig so weiterspielen, aber wir sitzen ja nicht allein vor unseren Podcast-Mikrofonen. Wir sind in Magdeburg zu Gast bei Jonathan Franke und wer sich hinter den Namen verbirgt und wo genau wir sind, wird unser Gast selbst verraten. Und bevor er das tut, haben wir 2 Einstiegsfragen für ihn, wie immer. Erstmal hallo. Bist du bereit für unsere Einstiegsfragen?
Auf jeden Fall.
Die nicht auf unser Thema bezogen sind, aber das Eis ein wenig brechen sollen. Okay, die erste. Worin denken Leute, dass du gut bist, aber du bist es gar nicht?
Viele Leute denken, glaube ich, dass ich gut organisiert bin. Also wenn Leute mich zu Hause besuchen, sieht das immer toll aus, aber keiner darf in die Schubladen gucken, das ist eine Vollkatastrophe. Also nach außen hin wirklich sehr organisiert. Ich glaube, innen drin bin ich doch manchmal ein bisschen durch den Wind und gucke, dass ich alles in meine Schubladen packe und keiner reinguckt.
Okay, 2. Einstiegsfrage, bevor wir uns hier verfangen. Was ist dein Number 1 Smalltalk-Thema?
Ich bin richtig schlecht in Smalltalk, muss ich ehrlich sagen. Also ich bin so ein stiller Beobachter. Smalltalk Number 1-Thema. Ich könnte jetzt natürlich ganz klar sagen, wir reden über das Wetter. Nee, ich mag Smalltalk nicht, ehrlich gesagt. Ich mag Deep Talk im Sinne von, ich finde Smalltalk tatsächlich anstrengend, sondern ich möchte mich mit Menschen unterhalten auf einer inhaltlichen Ebene, wo es um den Menschen geht. Und Smalltalk ist für mich sowas, naja, sehr Oberflächliches.
Voll bei dir. Ich hasse Smalltalk auch. Ich bin da auch wirklich nicht gut drin.
Also wir haben hier so ein schönes Buch in der Bibliothek, Die Kunst des Klüngelns, wo es auch darum geht, für Netzwerkarbeit ist Smalltalk total wichtig. Aber ich muss sagen, ich muss mich dazu zwingen, Smalltalk zu betreiben, weil ich gerne an den Themen dran bin, um die es geht und nicht auf dieser oberflächlichen Ebene erstmal, wobei Beziehungsarbeit sehr wichtig ist. Aber ich möchte gern zum Kern kommen.
Gut. Okay, Jonathan, jetzt verrat unseren HörerInnen doch einfach mal, wo wir sind, wer du bist, was du hier so machst. Ganz kurze Vorstellung.
Kurz ist immer gut. Wir haben alleine schon einen sehr langen Namen. Also wir sitzen hier in der Geschäftsstelle vom Kompetenzzentrum Geschlechtergerechte Kinder- und Jugendhilfe Sachsen-Anhalt e.V. Das ist alleine schon fast eine Minute. Aber im Grunde steckt letztendlich drin, was wir hier tun. Also erstmal muss man vorweg sagen, wir sind vom Land gefördert, vom Sozialministerium. Das heißt, wir haben Landesauftrag in der gesamten Kinder- und Jugendhilfe, geschlechtergerechte Arbeit zu leisten im Sinne des wir mit Fachkräften zu diesen Themen arbeiten und sie dafür sensibilisieren. Und das letztendlich aus 3 Perspektiven. Aus der Mädchenarbeit, der Jungarbeit und der geschlechtervielfaltsbewussten Arbeit, was auch sozusagen mein Referat ist, beziehungsweise wo ich die bildungsreferierende Person dazu bin, jetzt schon seit über 6 Jahren. Und wie gesagt, meine Hauptarbeit ist tatsächlich mit Fachkräften in Sachsen-Anhalt in den unterschiedlichen Einrichtungen von Kita bis über Geschlechtergerechte, insbesondere aus einer Vielfaltsperspektive, Themen zu besprechen.
Welche Zielgruppen stehen besonders im Fokus in Bezug auf Geschlechtergerechtigkeit?
Also Geschlechtergerechtigkeit ist natürlich ein sehr breites Thema. Wenn ich jetzt mal wirklich allgemein über Geschlechtergerechtigkeit denke, ist es ein Thema, was sich durch die gesamte Gesellschaft zieht sozusagen. Das geht von auch Zugänge, medizinische Fragen, Gesundheitsfragen, aber auch wie ist eine Stadt aufgebaut zum Beispiel? Wer kommt eigentlich wohin? Wie schnell? Wie ist Arbeit organisiert? Wie ist Arbeit verteilt? Wer macht welche Arbeit? Im Grunde ist Geschlecht ein Thema, eine Struktur, die unserer Gesellschaft omnipräsent ist in allen Alltagsbereichen und eigentlich auch überall sichtbar. Was natürlich bei uns im Fokus steht, ist der pädagogische, der sozialarbeiterische Zugang. Das heißt, unsere Zielgruppe, die wir tatsächlich hier mit unserem, und das ist nur ein Bereich von Geschlechtergerechtigkeit, versuchen anzusprechen, sind hauptsächlich Fachkräfte.
Im Konkreten bedeutet das, dass ihr nur mit Fachkräften zusammenarbeitet oder geht ihr auch in die Kinder- und Jugendeinrichtungen, um dort Angebote zu machen?
Also nicht explizit für die Kinder und Jugendliche, das ist nicht unser Auftrag letztendlich. Wir sind zwar ein anerkannter Träger der Kinder- und Jugendhilfe, aber haben als primäre Zielgruppe tatsächlich die Fachkräfte und wollen diese stärken, sensibilisieren, fortbilden, um letztendlich adäquat auf die unterschiedlichen Themen, die in diesen Bereichen vorkommen können, wie gesagt Mädchenarbeit, Jungarbeit und Geschlechterdiversität, den Themen irgendwie gewappnet zu sein, darauf fokussiert zu sein, wie in ihren Einrichtungen damit gearbeitet werden kann, sensibel zu sein, auch für die Fragen der Kinder, die damit einhergehen und auch für die Lebenswelten der Kinder, die dahinter stehen. Und eben aber auch sehr kritisch zu sein mit schon vorhandener Sozialisation. Du hattest vorhin in diesem Zitat oder in diesem Eingangstext viel gesagt zu, es gibt diese stereotypen Rollenzuweisungen von, das ist Junge, das ist Mädchen. Dafür auch sensibel zu sein, wo sich das auch im Alltag zeigt und eben auch Alternativen anzubieten. Natürlich soll jedes Kind bitte das machen, was es möchte. Es geht nicht darum, irgendwie jetzt Rollen umzudrehen oder sonst irgendwas. Das ist ja immer so eine Annahme, dass man Geschlecht abschaffen möchte. Darum geht es nicht, sondern eher eine freie Möglichkeit und eine freie Wahl zu ermöglichen, dass wirklich Kinder selbstbewusst, selbstgestärkt genauso Geschlecht ausleben, wie sie es für richtig erhalten, losgelöst von dem, was ihnen stereotyp zugeschrieben wird, was sie vielleicht auch gelernt haben, womit sie sich vielleicht aber auch gar nicht wohlfühlen. Also da auch eine Offenheit zu haben. Dafür wollen wir Fachkräfte sensibilisieren für alle Möglichkeiten und für alle Optionen, die irgendwie da sind, im Sinne natürlich der Kinder und Jugendlichen.
Sind das so die häufigsten Ungleichheiten oder Diskriminierungsformen, denen die Kinder gegenüberstehen?
Naja, die Frage ist, wenn wir uns jetzt mit Diskriminierung auseinandersetzen, also man muss erstmal an der Stelle sagen, was haben wir für ein System? Also gerade wenn es jetzt um Geschlecht geht, ich meine, es gibt natürlich noch viel, viel mehr Diskriminierungsformen, die auch alle miteinander verschränkt sein können oder auch in vielen Fällen sind. Wenn wir uns jetzt nur auf Geschlecht beziehen, müssen wir erstmal festhalten, dass wir ein System haben, was erstmal eine Rahmung legt. Und dieses System ist heteronormativ. Also das heißt, wir haben ein ganz klares Bild von einem Stereotypenbild, wer Beziehung führt, nämlich Männer mit Frauen. Wir haben ein Bild davon, wie diese jeweiligen Rollen besetzt sind, also wer welche Aufgaben, Funktionen und Rollen hat, was klassisch Mann, was klassisch Frau ist, dass natürlich auch diese Identität zu dem passt, was uns bei der Geburt zugeschrieben wurde aufgrund unseres Körpers und dass wir alle einen eindeutigen Körper haben, also dass eine Zuweisung fraglos sein sollte, also beziehungsweise irgendwie nie in Frage gestellt werden sollte, so das System, also klarer Körper, klare Rolle, klare Identität und heterosexuelles Begehren. Das ist ja erstmal die Struktur, die gesellschaftlich vorherrscht und jetzt müssen wir gucken, wer kann sich darin wie bewegen und alleine da fällt es sozusagen schon auf, dass wenn Kinder versuchen, allein in ihrer Rolle, das zu überschreiten. Das heißt, wenn Jungs zum Beispiel eher Empathie zeigen oder ganz klassisch jetzt mal das Beispiel, ein Junge schiebt einen Puppenwagen, dann ist da sofort eine Bewertung als, oh, das ist ja untypisch. Oder ein Mädchen ist sozusagen unter der Jungsgruppe und fängt an, sich irgendwie damit zu bolzen, sag ich jetzt mal in Anführungsstrichen. Auch das wird als untypisch markiert. Das heißt, alleine schon, wenn wir letztendlich uns einfach frei entfalten wollen, losgelöst von diesen Stereotypen, kann es sein, dass wir eine Bewertung bekommen. Da sind wir aber bei dem, was immer noch in dieses normative Bild passt von, es gibt Junge und Mädchen und das ist unveränderbar. Ganz anders sieht es bei den Kindern und Jugendlichen und auch Erwachsenen aus, die eben diesen Bildern nicht entsprechen. Sei es trans, inter, nicht binär oder seien es andere sexuelle Orientierungen, jenseits von hetero. Da sprechen wir über ganz andere Diskriminierung. Alleine schon darum, dass es im Alltag kaum sichtbar ist oder dass sozusagen immer es mit so einer, das sind die besonderen Kinder oder die besondere Bedürfnisse haben oder wo auch tatsächlich ganz häufig Fachkräfte fragen, wie können wir damit umgehen, weil sie irgendwie gar nicht sensibel oder beziehungsweise wenig an die Hand gut bekommen, wie man gerade mit Diversität umgeht und wie man das auch stärken kann. Weil selten Geschlecht auch in den Fokus gerät, wirklich das mal zu hinterfragen. Auch alleine, wenn ich jetzt zum Beispiel an Schule denke, mit welchen Bildern arbeiten wir? Also, ne, wo wird überall Geschlechtlichkeit dargestellt? Wo wird überall hinterfragt? Wie wird auch über Körper gesprochen? Wie wird über Liebe und Beziehung gesprochen? Auch, und das nicht nur im Sinne von Biologieunterricht oder Ethik, sondern auch im Matheunterricht. Wenn dann zum Beispiel, jetzt mal ganz salopp gesagt, immer die Frage ist im Sachtext, Mama und Papa fahren mit dem Auto in den Urlaub mit den drei Kindern und jetzt rechnen wir bitte aus, wie schnell sie sind, wenn sozusagen sie so viel Kilometer in einer Stunde oder, genau. Also ihr wisst, was ich meine. Das heißt, mit welchen Bildern wird auch gearbeitet, ohne dass es bewusst als, hier wird eine Geschlechterdarstellung gemacht. Selten wird es wahrgenommen, dass wir überall Heterosexualität und eine tradierte Familie darstellen. darstellen. Es wird dann nur wahrgenommen, wenn es über dieses Bild hinausgeht. Und dann wird es besonders hervorgehoben als, oh, jetzt ist man da irgendwie sensibel. Dass wir aber mal schauen, wo überall Geschlecht eigentlich dargestellt wird. Das passiert sehr selten, weil wir das immer so gemacht haben. Und wenn wir immer was so gemacht haben, wird es selten hinterfragt. Sondern dann müssen erst Leute kommen, die sagen, ich sehe da ein Problem drin. Oder was bedeutet das für Menschen, die diesem Bild nicht entsprechen, damit aber immer konfrontiert sind? Also wenn sie immer das Gefühl haben, dass eigentlich ihr Leben, ihre Identität oder ihre Vorstellungen oder Wünsche für Lebenswege eigentlich immer damit konfrontiert sind, dass es nicht die Norm ist. Wie geht's mir damit als jugendliche Person? Ja, und dann sprechen wir tatsächlich auch von dieser strukturellen Diskriminierung. Also wo überall bin ich strukturell, auch allein durch Repräsentation, eigentlich unsichtbar?
Mir ging gerade durch den Kopf, dass ja die Gesellschaft ist ja tatsächlich so und wir haben, also einfach diese Hürde ist ja einfach da, zu sagen, dass diese Kinder, die sich halt anders fühlen, sich wohlfühlen, ja, so. Wie kann eine Einrichtung es schaffen, dass sich Kinder, die sich eben nicht als Junge fühlen oder als Mädchen fühlen oder die halt vielleicht ein homosexuelles Paar als Eltern haben, wie kann eine Einrichtung schaffen, dass es denen gut geht?
Das ist tatsächlich eine sehr spannende und gar nicht so einfach zu beantwortende Frage. Also erstmal ist das Ihre Aufgabe. Das müssen Sie erstmal anerkennen. Also wir haben ja auch unsere wunderbare Grundlage, unser SGB 8, das Kinder- und Jugendstärkungsgesetz, hat ja im Paragraph 9 Absatz 3, wo ja ganz klar drin steht. Und das ist ja noch gar nicht so alt, dass auch ein Bewusstsein für Diversität reingekommen ist. Vorher stand drin, dass die unterschiedlichen Lebenslagen von Jungen und Mädchen zu berücksichtigen sind, Benachteiligung abzubauen ist und Chancengleichheit zu fördern. Jetzt ist sozusagen trans, inter, nicht binär mit dazugekommen. Das heißt, erstmal müssen Fachkräfte es als ihren Auftrag anerkennen, offen für Diversität zu sein und das in den Blick zu nehmen. Und wenn ich das einmal sozusagen diese Brille aufgesetzt bekommen oder aufgesetzt habe, dann müsste ich mir erstmal meine Einrichtung angucken und sagen, wo mache ich eigentlich überall Begrenzung, die diesem Auftrag vielleicht nicht unbedingt entsprechen, beziehungsweise wo ich Hürden aufbaue. Und das ist immer so ein leidiges Thema, aber dieses, also ganz viele springen auf diese Toilettendiskussion so doll an. Aber mal wirklich zu hinterfragen, wie gestalten wir eigentlich die Situation? Haben hier alle einen Zugang alleine schon zu Toilette oder ist durch diese Benennung, sind da Schwierigkeiten da? Wie können wir Toilettensituationen einfach auch so gestalten, dass sich alle damit wohlfühlen? Und da muss ich, also ich finde immer diese Option zu sagen, wir brauchen eine männliche, weibliche und eine diverse Toilette, naja, das ist wieder so, jetzt müssen wir irgendwie was extra machen. Es geht eigentlich gar nicht so sehr um extra Sachen, sondern es geht darum, um Bestehendes mal wirklich kritisch zu hinterfragen und zu sagen, okay, wie schaffen wir es eigentlich, dass Situationen für alle gut sind, für alle zugänglich sind, für alle so diskriminierungsfrei, so unschambehaftet wie irgendwie möglich sind. Und da geht es um Medien, die wir in der Einrichtung haben, da geht es um räumliche Strukturen, die wir in der Einrichtung haben, da geht es um Anfragen auch im Sinne von, wie sprechen wir eigentlich hier unsere Jugendlichen, unsere Kinder an, wie fühlen sie sich willkommen, wie sprechen wir Familien an? All das mal wirklich in den Blick zu nehmen und mal die Geschlechterbrille aufzusetzen und zu sagen, okay, wo schaffen wir vielleicht Barrieren? Und wer nimmt aber auch unsere Räume ein? Ne? Also haben wir auch eine Dominanz von einer bestimmten Gruppe, die es irgendwie nicht ermöglicht, dass andere Gruppen partizipieren? Ne? Und da geht es nicht mal nur um das Thema Geschlechtervielfalt, sondern grundsätzlich, wie sind unsere Räume eigentlich besetzt? Wer ist da? Und wer nimmt viel Raum ein? Und schaffen wir vielleicht auch gewisse Räume, die geschützter sind, zu sagen, pass auf, heute ist mal nur diese Gruppe da oder wir sehen, dass besonders viel hier unterwegs ist oder beziehungsweise, dass unsere Einrichtung viel von diesen Jugendlichen angenommen wird und andere gar nicht kommen und da mal extra Räume zu öffnen. Also einfach zu schauen, wie ist unsere Struktur und wie strukturiert sich die Einrichtung von selbst allein durch die Jugendlichen, die da sind und inwiefern sind die Räume für alle wirklich offen. Und dann geht es grundsätzlich einfach um eine Sensibilität und einfach auch ein empathischer Zugang zu sagen, ich achte Diversität und ich hinterfrage Frage nicht, welche Identität das Kind, die jugendliche Person hat, sondern ich nehme es an. Das ist erstmal ganz wichtig und ich bin da für Fragen und für Bedürfnisse. Und das ist ja eigentlich die Grundlage von Pädagogik. Also im Grunde geht es wieder nicht um das Extra, sondern es geht wieder darum, zur Basis zurückzukommen und zu sagen, ich nehme das Kind so an, wie es da ist und bin bereit, Fragen zu beantworten, die vielleicht auch diese Themen angehen. Da ist ein Interesse, da sind Fragen, ich sehe das oder das Kind fragt explizit. Dann bin ich darauf vorbereitet, darauf zu reagieren und schaffe es auch, einen Raum zu gestalten, der erstmal auch offen wirkt. Das schaffe ich auch durch Symbolik zum Beispiel, zu sagen, hier sind auch Symboliken, die ganz klar sagen, ihr seid willkommen, ihr seid mit euren Themen willkommen, ihr seid mit eurem Selbst willkommen. Alleine das kann schon ganz einladend wirken, sodass sich Kinder und Jugendliche wohler fühlen.
Ich glaube, dass die größte Hürde ist es eben, es nicht als extra anzusehen, sondern als etwas, was da ist und selbstverständlich ist.
Und es ist da. Also es geht diese Illusion auch, also was heißt Illusion, gerade in dem Alter, wenn wir jetzt an Schulkontext denken, sagen eben die Studien auch ganz viel, gerade in diesem Alter ganz viele Jugendliche, queere Jugendliche vor allen Dingen da sind, die aber nicht sichtbar sind. Also die Studienlage sagt ganz klar, die sind da, aber in diesem Alter sind sie noch sehr unsichtbar, weil eben auch vielleicht gerade der Raum, in dem sie sich bewegen, nicht als sicher wahrgenommen wird. Sie sind sich ihrer selbst schon sehr bewusst, aber fühlen sich sozusagen in dem Raum nicht sicher genug, um das offen nach außen zu zeigen. Und insbesondere auch vermehrt natürlich, und das ist an der Stelle zu sagen, dass wir jetzt auch gerade in einer Zeit sind, wo auch die Akzeptanz teilweise wieder abnimmt. Und natürlich auch die Unsicherheit bei gerade queeren Jugendlichen wieder steigt, sich wirklich offen in Gesellschaft und auch in Räumen, die eigentlich für sie gedacht sind, zu bewegen.
Ich kann es mir nur vorstellen, aber ich glaube, sie wollen ja nicht diese besondere Rolle haben. Ne? Mhm. Sie wollen ja einfach nur
Teil des Ganzen sein. Ja. Also ich kann natürlich, ich bin nicht das Sprachrohr für die Jugendlichen, ja. Ne? Aber natürlich, ich glaube, wir als Menschen, wir wollen grundsätzlich dazugehören. Und wir zu sein oder sich dem Spektrum zugehörig zu finden, das ist ja keine Entscheidung. Das bin ja ich oder das sind die Jugendlichen, das sind die Menschen. Das ist keine Wahl, die wir haben, sondern das ist der Fall. Und ich möchte auch für mein Sein anerkannt werden. Und ich möchte auch genauso dazugehören wie alle anderen Menschen und möchte nicht darauf reduziert werden und für das dann auch noch verurteilt werden. Weil ich eben als abweichend von der Norm irgendwie markiert werde, in Anführungsstrichen, das hat man jetzt nicht gesehen, in Anführungsstrichen abweichend von der Norm, Gänsefüßchen, wenn ich diesbezüglich so markiert werde.
Aber ich glaube, da muss ganz viel in den Köpfen passieren, ne?
Ja, das ist ja genau unser Auftrag. Also wir wollen ja an Haltung arbeiten. Wir wollen diese Brille polieren, sage ich jetzt mal, die Gläser putzen, dass die Fachkräfte und die Menschen, die ja genau diesen Auftrag haben, diese Räume zu bieten, sich diese Brille aufsetzen können und wirklich sehen, was ist die Praxis, was ist die Realität, was sind die Strukturen und das zu erkennen und da drin natürlich, das setzt voraus, dass sie auch gewillt sind, erstmal in ihrer Haltung mein Gegenüber so anzuerkennen, wie es ist. Das ist natürlich die Grundbasis, aber ich gehe davon aus, dass eigentlich alle Menschen, die im sozialen Bereich arbeiten, das als Grundlage ihrer Haltung intrinsisch drin haben. Also dass alle, und das ist mein großer Wunsch und meine Hoffnung, alle Menschen, die mit Menschen arbeiten und besonders PädagogInnen und sozialarbeiterisch tätige Fachkräfte, die ja zum Wohle des Kindes arbeiten wollen. Das setze ich voraus. Und zum Wohle des Kindes heißt an dieser Stelle das Anerkennen von Identität, vom Selbst des Kindes. Nichts anderes. Also zum Wohle des Kindes heißt nicht, es anzupassen in dem System, was als normal gesehen wird, sondern zum Wohle des Kindes heißt im Sinne eines gesunden Selbstverständnisses, einer psychischen Gesundheit, die auch nicht damit besetzt ist, dass man sich vielleicht auch selber Gewalt antut, weil man irgendwie das Gefühl hat, nicht dazu zu passen oder letztendlich auch die, ja, ich meine, wir machen viel Gewalterfahrung und das ist nicht nur eine körperliche Gewalt, sondern es ist auch psychische Gewalt. Das ist aus dem häuslichen Umfeld, auch aus dem Umfeld von Einrichtungen, die können auch gewaltvoll sein, indem beispielsweise die Jugendlichen nicht anerkannt werden, wie sie sind. Das können aber auch Freundinnen sein. Also gerade queere Jugendliche erleben doch viel Gewalt in ihrem Alltag, auch queere Menschen grundsätzlich erleben Gewalt, die eben nicht nur eine körperliche ist oder sein kann, sondern einfach auch mit teilweise einer selbst gewaltvollen Perspektive auf sich selbst zu tun hat und wie ich immer das Gefühl habe, irgendwie bin ich nicht richtig, ich muss doch so sein wie die oder sonst irgendwas. Also irgendwie der Wunsch dazu zu gehören, was gleichzeitig darin umbricht, irgendwie über sich selbst nicht gut zu denken, was genauso gewaltvoll ist, als auch, dass von außen, wie gesagt, Identität und Wünsche aberkannt werden können.
Es ist tatsächlich immer wieder ein Thema, was mich sehr bewegt, weil man, glaube ich, auch gar nicht so intensiv darüber nachdenkt, ne? Und einem erst das wirklich bewusst wird, wenn man mit jemandem spricht, der richtig tief im Thema drin ist, ne? So, dass die eben wirklich Gewalt erleben und dass die ja, sich teilweise auch selbst was antun, weil sie denken, sie sind nicht richtig und das finde ich echt traurig.
Ne, und das ist ja immer wirklich, nicht selbst mit sich gut umzugehen, hängt ja damit zusammen, dass ich in diesem System bin, was mir irgendwie etwas vorlädt, wie ich sein oder zu sein habe, ich aber das nicht bin und das auch weiß, aber trotzdem ja irgendwie, ich möchte ja Teil der Gesellschaft sein, ich möchte ja ein gutes Leben haben und wenn dann irgendwie die Strategie ist, sich dem anzupassen, ist das selten psychisch befürworten. Das sag ich jetzt mal so. Also es ist selten gut für den Menschen irgendwie den Druck zu haben, sich da anzupassen, weil es nie dem eigenen Selbst entspricht, sondern dann eine Strategie ist, irgendwie damit umzugehen, die aber eigentlich sehr selbstschädigend an der Stelle ist.
Ja, und ich glaube, es fängt auch so bei so kleinen Sachen an. Ne? Also ich kannte mal jemanden, der hat halt gerne Frauensachen angezogen, ne? Einfach weil er es toll fand und hat aber immer das Gefühl gehabt, dass es nicht richtig ist. Ja.
Alleine in dieser Benennung, sag ich jetzt mal, also ohne das jetzt dir zuzuschreiben, sondern wir reden von Frauenkleidung, wir reden von Männerkleidung. Ja. Ne? Kleidung ist Kleidung, aber wir haben gesellschaftlich gelernt oder wirklich über die Zeit historisch, wir haben bestimmten Dingen immer eine Geschlechtlichkeit zugewiesen und Kleidung ist etwas wahnsinnig Geschlechtliches in unserer Gesellschaft, was aber gemacht ist. Also Kleidung ist per se nichts, was ein Geschlecht hat, sondern was wir einem Geschlecht zuschreiben, dass ein Kleid ein Frauenkleid ist, eine Hose, eine Jungshose ist. Auch da merken wir historisch, also alleine im Sinne von, wie lange Frauen gekämpft haben, sage ich jetzt mal, um Hosen tragen zu dürfen. Dass das obszön war, wenn Frauen sozusagen Bein gezeigt haben. Es musste nicht nackt sein, das Bein, sondern es war einfach in Kontur zu sehen. Das hat ja schon gereicht. Und wenn wir das einfach mal wirklich uns anschauen und auch historisch beziehungsweise kulturelle Vergleiche ziehen, ist immer Kleidung etwas kulturell regional geprägtes. Also keiner sagt beispielsweise in Schottland über den Schottenrock, dass das ein Frauenkleidungsstück ist. Da ist der Rock, der Schottenrock, männlich besetzt. Ne? Also da merken wir ja erstmal, dass Kleidung wirklich etwas mit unserer Gesellschaft oder Kultur zu tun hat, wie sie geprägt ist. Und das hat sich im Laufe der Jahre auch gewandelt. Also wenn wir die Kleidung anziehen würden wie vor über 300 Jahren, könnten wir alle nicht atmen wahrscheinlich. Oder hätten hochtupierte, also noch spät, noch früher, hochtupierte Perücken und sonst irgendwas. Also Kleidung hat sich immer gewandelt und auch beispielsweise dieses Thema von, was ist ein männlicher Kleidungsstil? Das sehen wir aus der jetzigen Perspektive, irgendwie ein Anzug wird als männlich wahrgenommen. Mhm. Gucken wir mal wirklich so in Kaiserreich, sag ich jetzt mal, wie brokat besetzt die Westen waren, dass der Adel hohe Schuhe getragen hat, gepuderte Perücken, das war Männlichkeit, ne? Und das sozusagen immer, das Bild von Geschlecht ist immer eine Momentaufnahme der aktuellen Zeit.
Und ich finde, das ist aber so ein gesamtgesellschaftliches Problem. Also ich habe das zu Hause zum Beispiel mit Farben gehabt. Mein Sohn kam nach Hause und der ist jetzt 7 und hat gesagt, Mama, ich habe eine neue Lieblingsfarbe, das ist jetzt lila. Ich weiß, es ist eigentlich eine Mädchenfarbe, aber ich finde lila schön. Und da, also zu Hause, ich kämpfe wirklich dagegen an, was die Gesellschaft ihm teilweise auferlegt.
Absolut. Also gerade dieses Thema Farben, das ist so ein, dieses Jungs- und Mädchenfarben, das ist auch immer mein Lieblingsbeispiel, in Anführungsstrichen, wiedergesetzt, ne? Woran man das gut festmachen kann. Alleine schon lila. Warum ist lila auf einmal eine Mädchenfarbe? Irgendwie hat man das Gefühl irgendwie, dass es entweder so oder so sein muss. Es gibt keine neutralen Farben, sondern das ist entweder die Jungs- oder die Mädchenfarbe. Oder alles, was in Richtung rötlich geht, ist irgendwie im Bereich Mädchen oder Rose alleine nur sein kann. Wobei ja wirklich lila eine absolute Mischung irgendwie aus diesen Rot- und Blautönen ist. Aber trotzdem, alleine wenn ein bisschen Mädchensein drin ist, dann ist es Mädchen pur. Jetzt mal überspitzt gesagt. Aber auch hier wieder kulturell geprägt. Die Farben waren auch mal andersrum. Also auch das hat sich historisch erst gewandelt. Ursprünglich war eigentlich das Blau, insbesondere Himmelblau, die sehr religiös geprägte Farbe und die Farbe der Mutter Maria und damit eher für die Mädchen gedacht. Und Rosa war die herrschaftliche königliche Farbe, beziehungsweise war das kleine Rot und damit eher für Jungs und Könige und Herrscher sozusagen vorgesehen. Und das Ganze hat sich dann erst gedreht. Also auch da wieder, das, was wir immer als so natürlich gesetzt wahrnehmen, Farben, Kleidung, Spielzeuge, das ist alles historisch gesehen unter einem Wandel. Und es gab Zeiten, wo das anders war und jetzt ist gerade diese Zeit. Aber alleine aus dieser Retrospektive, also zurückzuschauen, zeigt uns ja, das ist nichts, was genetisch natürlich bedingt ist, sondern etwas, was immer einen historischen, gesellschaftlichen Zugang hat.
Und man merkt halt auch selber, obwohl man tatsächlich sehr offen ist für vieles, dass man ja geprägt wird. Und man muss sich immer wieder selbst reflektieren, um zu sagen, hey stopp, ne, jetzt hast du wieder ein Klischee in deinem Kopf.
Ja, und auch an der Stelle, alleine das zu erkennen, dass man sagt, hier habe ich jetzt gerade irgendwie ein Klischee im Kopf, zeigt uns ja schon, dass wir auf einem guten Weg sind. Und das ist was ganz Natürliches, wir haben alle Vorurteile, das ist besetzt. Das ist auch evolutionär, sind Stereotype und Vorurteile haben ja auch einen Nutzen gehabt. Wir leben nicht mehr zu der Zeit, wo das uns das Leben gerettet hat, aber tatsächlich hängen wir da immer noch so ein bisschen nach und oft sind Stereotype und Vorurteile für uns eine Kategorie der Einordnung, Menschen irgendwie zu greifen. Das trifft selten auf den Menschen zu, weil wir ihn auf diese Kategorie reduzieren und damit eigentlich an ihm vorbeiarbeiten, weil wir ihn auf ein Gesamtbild reduzieren, zu dem der Mensch eigentlich überhaupt nicht passen muss. Aber danach denken wir und das tun wir alle. Aber der Unterschied oder beziehungsweise gerade das, was ich von Fachkräften an der Stelle fordere, zu erkennen, dass wir hier gerade ein Vorurteil oder ein Stereotyp haben und es nicht einfach ungefragt, unreflektiert ins Handeln zu übernehmen und dann also und dann auch tatsächlich diskriminierend zu agieren, sondern wirklich an der Stelle zu sagen, ah, ich merke, hier habe ich gerade ein Klischee im Kopf. Oder alleine schon, wenn ich irgendwie das Kind oder die jugendliche Person kommt, gelesener Junge kommt mit einem Rock, mit einem Kleid und ich denke, komisch, oh, okay, warum komisch? Ne, alleine, dass ich in dem Moment darüber nachdenke, warum bewerte ich gerade dieses Kleid, was geht da in meinem Kopf los, alles klar, vielleicht kommentiere ich das einfach gar nicht. Also alleine auch dieses, ich muss das jetzt, auch das ist manchmal so dieser falsche Gedanke irgendwie, das muss ich jetzt besonders unterstützen und supporten, das braucht es nicht. Also es braucht es an manchen Stellen, insbesondere wenn Ausschluss passiert, ohne Frage. Aber wenn ich einfach eine jugendliche Person, ein Kind sehe, was mit diesem Kleid kommt, da sind keine Fragen hinter, es wird überhaupt nicht thematisiert. Ich merke, dass das Kind auch gar kein Interesse hat, darüber zu sprechen, dann werde ich das nicht tun. Anders ist, wenn dann Situationen kommen, wo dann dieses Kind irgendwie diesbezüglich angegriffen oder irgendwie, wenn da Irritation kommt. Vielleicht kann ich das auch super selber verteidigen, ohne Frage. Dann muss ich da gar nichts machen. Aber wenn ich sehe, da ist irgendwie ein Druck, bin ich unterstützend dabei. Aber natürlich, was du auch gesagt hast, wir sind alle groß geworden. Wir sind alle in diesem System groß geworden. Also wir haben alle ein heteronormatives System gelernt in unserer Sozialisation. Und in dem bewegen wir uns, in dem platzieren wir uns selbst, in dem arbeiten wir mit Beziehungen, arbeiten wir mit unserem Selbstbild. Und natürlich kann ich jetzt sagen, eine Frau, ohne das jetzt wirklich kritisch zu sehen, eine Frau, die lange Haare hat und einen Rock trägt, reproduziert ein weibliches, stereotypes Bild. So. Kann ich sagen, aber darum geht's gar nicht. Ne? Also im Grunde steht das jedem völlig frei, das zu tun. Anders ist, wenn sozusagen dieses Bild als Maske der Bewertung gilt. Ne? Es geht gar nicht darum, dass ich einen Bart als Mann trage oder ein Kleid als Frau. Das ist ohne Bewertung. Aber wenn ich dann dieses Bild von anderen fordere, dann wird's problematisch. Ne? Also da so offen zu sein, aber das haben wir, wie gesagt, alle gelernt und wir haben alle diese Beziehungen oder diese Bezüge in unserem Kopf, mit denen wir natürlich auch Menschen versuchen einzusortieren. Und das ist, wie gesagt, was ganz Natürliches. Der Mensch möchte andere Menschen begreifen und das tun wir. Aber, und das ist, wie gesagt, der Bruch, sollte nicht unsere Bewertungsgrundlage, also wir sollten grundsätzlich nicht bewerten, wäre mein Wunsch, aber schon gar nicht irgendwie nach diesen Stereotypen und Vorurteilsbezügen, sag ich jetzt mal.
Ich glaube, du hast ganz viel zu erzählen zu dem Thema und es ist super spannend, dir zuzuhören. Erzähl uns noch kurz, mit welchen Angeboten gehst du in Einrichtungen, um Fachkräfte zu unterstützen?
Ich spreche jetzt gerade so für dieses Thema irgendwie gefühlt alleine, aber ich habe natürlich auch tolle KollegInnen, die auch nochmal, wie gesagt, Mädchenarbeit und Jungenarbeit auch nochmal im Spezifischen im Blick haben. Und wir sind ein sehr kleines Team, aber sind sozusagen alle unterwegs in Sachsen-Anhalt zu diesen unterschiedlichen Themen, sind alle für Geschlechtergerechtigkeit sozusagen da, haben aber dann nochmal unterschiedlichen Fokus. Und im Grunde, was wir als Teil unserer Arbeit tun, sind ganz viele Fortbildungsangebote. Das heißt, wir gucken, was Fachkräfte für Bedürfnisse haben und machen diesbezüglich Angebote. Gleichzeitig machen wir regionale Fortbildungen, zu denen Fachkräfte sich gerne irgendwie anmelden können. Wir machen Methodenentwicklungen. Also wir haben zum Beispiel auch ein Spiel rausgebracht vor ein paar Jahren, unser GEFI-Spiel, wo auch mit und das ist dann sozusagen der Zugang auch zu Jugendlichen. Also es geht nicht nur um Fachkräfte, sondern es geht auch darum, Methoden zu haben, wie dann Fachkräfte mit Jugendlichen oder Kindern arbeiten können. Da haben wir, wie gesagt, unser GEFI-Spiel zum Beispiel oder ganz spezifisch, ich bin mit dem Medienkoffer bin ich unterwegs für die unterschiedlichen Altersbereiche, Kita, Hort, Grundschule, weiterführender Bereich, in dem ganz viele Kinderbücher drin sind, die eben diese unterschiedlichen Themen aufgreifen, aber immer sozusagen als Angebot, also Fachkräfte sind ja selber Pädagoginnen und sind selber in der Lage, Themen gut zu bearbeiten. Wir geben ihnen sozusagen Handwerkszeug mit um die Brille, wie gesagt, zu polieren und gleichzeitig, um was an der Hand zu haben, um es in ihrer Praxis umzusetzen. Darüber hinaus veröffentlichen wir beispielsweise, haben wir Statements, wir haben veröffentlichen sehr gute Abschlussarbeiten, die sich im Bereich von Kinder- und Jugendhilfe und Geschlechtergerechtigkeit bewegen. Wir haben eine Bibliothek, die von allen genutzt werden kann, sowohl eine Fachbuchbibliothek als auch eine Kinder- und Jugendbuchabteilung. Genau, versuchen ganz viel, und das ist sozusagen dann die andere Seite, auch politisch aktiv zu sein, indem wir in Gremien sitzen, in Vertretungen sitzen und geschlechterbewusste, geschlechtergerechte Themen versuchen auch an dieser Stelle reinzubringen und eine Brücke zu schlagen zwischen sozusagen der Praxiswelt und auch der politischen Welt, um da letztendlich auch Bedürfnisse zu spiegeln und gleichzeitig zu gucken, wie können wir das, was auch gefordert wird, praktisch, methodisch umsetzen. Also wir versuchen präsent zu sein, aktiv zu sein und ansprechend letztendlich zu sein, auch wenn Fachkräfte zum Beispiel sagen, wir haben hier mal ein Konzept und würden gerne mal mit euch aus einer Geschlechterperspektive drauf gucken. Ne? Also auch da sind wir gerne da. Wir sind keine Beratungsstelle in dem Sinne, dass irgendwie jetzt, ich habe eine jugendliche Person und brauche da jetzt mal Beratungsbedarf, außer es ist der pädagogische Zugang oder es ist der strukturelle Zugang, aber wir selber sind sozusagen keine Beratungsstelle an der Stelle, sondern nur auf einer Trägerebene, auf einer institutionellen Ebene können wir gerne aus einer pädagogischen Perspektive draufschauen, wie wir diese Themen umsetzen. Das auf jeden Fall.
Das wäre jetzt noch eine Frage gewesen von mir, wenn ich jetzt zum Beispiel in meiner Einrichtung ne, so Probleme habe, ob ich dann anrufen kann. Und aber ja, hast du beantwortet. Eine Sache möchte ich noch wissen. Wir wollten uns zwar nicht über Politik unterhalten, aber wie erfolgreich ist es denn, mit der Politik über Geschlechtergerechtigkeit zu sprechen?
Oh, das heikles Thema. Da hast du jetzt was aufgemacht zum Ende. Das Thema Geschlechtergerechtigkeit ist im Grunde gesetzlich verankert. Ne, und ich glaube, man muss auch häufig mal an der Stelle nochmal spiegeln in Politik, was die Gesetzesgrundlage ist und was eigentlich gefordert wird. Wir versuchen, gerade mit demokratischen Fraktionen sehr im Austausch zu sein über Veränderungen. Wir sind da gut im Prozess auf der Ebene. Aber ja, was soll man drüber schweigen? Es gibt eben auch Kräfte im Land, die eben eher gegen den Bereich Gleichstellung und da insbesondere auch geschlechtlicher Gleichstellung sind und da auch versuchen, auf politischer Ebene gegenzuarbeiten. Und das ist, glaube ich, sehr transparent und das ist vielen Leuten hoffentlich bewusst. Aber ja, letztendlich versuchen wir immer mit Politik im Austausch zu sein, um diese Themen zu bearbeiten, weil es eben auch im Politischen, also auch da sind Geschlechterfragen da. Also zum Beispiel auch die Frage, inwiefern sich, und da bin ich jetzt sehr in eigentlich der Frauenarbeit, inwiefern sind PolitikerInnen sichtbar im politischen Diskurs, inwiefern sind sie auf regionaler Ebene sichtbar, wie sicher können sie sich in dem Raum bewegen, weil auch hier Politik häufig sehr männlich dominiert wird an der Stelle oder wir auch sozusagen ein Bild von dem Politiker in unseren Köpfen haben, woran sozusagen auch häufig gemessen wird. Und das Thema Gleichstellung, Geschlechtergerechtigkeit, wie gesagt, findet sich in der ganzen, also in allen Bereichen von Gesellschaft, auch in Wirtschaft und auch in Politik. Also da kommen wir an dem Thema eigentlich nicht vorbei. Die Frage ist, wie wir uns diesbezüglich platzieren.
Lass ich jetzt so stehen. Saskia, hast du noch eine Frage auf dem Herzen? Ja, sie hat.
Eine Frage habe ich nicht auf dem Herzen, aber es war sehr schön, dich bei unserem Fachaustausch schon kennenlernen zu dürfen mit deinem Wissen. Und wir haben uns die Methodenkoffer auch im Großteam nochmal angesehen und haben vor 2 Wochen eine Großbestellung gemacht mit jeglichen Büchern, Materialien, die wir nachbestellt haben und dann in den Schulen, also jeder Schulsozialarbeiter, Schulsozialarbeiterin konnte sich quasi was raussuchen für unsere gemeinsame Bibliothek und das bringen wir dann an Frau und Mann. Genau, es war total schön, dir zuzuhören. Wir sitzen hier heute am 2. Februar und ich glaube, es hat Potenzial, meine Lieblingsfolge des Jahres zu werden. Ich hoffe ganz, ganz fest, dass wir uns nochmal irgendwann sehen zu einer Podcastaufnahme, weil es gibt ganz, ganz viel zu erzählen und es gibt auch noch so viel, was ich wissen möchte, aber mit Blick auf die Uhr glaube ich, es würde den Rahmen einfach sprengen. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du uns das alles erzählt hast, dass wir hoffentlich mit der Folge ZuhörerInnen dazu bewegen können, umzudenken, zu hinterfragen, kritisch zu betrachten, zu beleuchten. Und ja, Jonathan, ganz, ganz lieben Dank an dieser Stelle. Ach so, ich habe noch eine Abschlussfrage, fällt mir gerade ein. Meine Abschlussfrage wäre, ich glaube, was auch so ein gutes Statement jetzt zum Schluss wäre. Jonathan, warum ist es so wichtig, genau jetzt darüber zu reden, über Geschlechtervielfalt.
Also erstmal danke für die Einladung. Was ich noch sagen wollte, ich freue mich sehr und ich freue mich, dass ihr euch nachträglich ein Weihnachtsgeschenk gemacht habt, indem ihr euch die Bücher gekauft habt. Statement, warum ist es gerade jetzt wichtig, auf Geschlechtervielfalt zu achten? Also einerseits haben wir gerade jetzt gesellschaftlich einen extremen Angriff auf diesen Bereich, im Sinne auch von Feindbildmarkierung, im Sinne von, es muss zurückgekehrt werden zu einer tradierten Familie, die gleichzeitig ja gegen Lebensentwürfe spricht, die dem sozusagen nicht genügen. Wobei auch da erstmal finde ich es spannend, dass Leute glauben, dass wenn gesagt wird, das ist die normale Familie, dass sich queere Menschen dann für diese Lebensweise entscheiden würden. Weil wie gesagt, es ist keine Wahl. Es ist sozusagen, es ist die Identität und es ist das, was wir vom Leben uns wünschen. Das heißt nicht, dass dadurch auf einmal wieder mehr Heterofamilien da sind, wenn gesagt wird, das ist die Familie und was anderes nicht. Das heißt, gerade jetzt, wo queere Menschen, alle, die sich im Bereich Geschlechtervielfalt bewegen, angegriffen werden, dass es da eine ganz klare Stellung im Sinne von Akzeptanz und von auch Vertretung und Einstehen für Rechte gibt. Und darüber hinaus, wenn wir sozusagen grundsätzlich über Geschlecht und Geschlechter Gerechtigkeit, Geschlechterdarstellung sprechen, wir auch wieder so einen Rückschritt haben im Sinne von sehr klar festgeschriebenen Rollen, die aber letztendlich dann auch das, was alles schon erreicht wurde im Sinne von Gleichstellung, eigentlich dem widersprechen. Und im Grunde wieder gesagt wird, Frauen müssen richtige Frauen sein und bitte ihren Auftrag auch der Reproduktion zu genügen. Jetzt mal wirklich ganz zugespitzt gesagt. Und Männer sollen bitte richtige Männer sein, die wieder Frauen verteidigen und hier die dominant und stark. Wir haben ein Problem mit toxischer und gewaltvoller Männlichkeit. Und teilweise wird dieses Bild eigentlich wieder romantisiert oder wird sozusagen als das der richtige Mann verkauft. Und das ist tatsächlich für eine gesamte Gesellschaft schädlich, wenn wir sozusagen eine ganz dominante, harte, toxische, gewaltvolle Männlichkeit haben. Und da leiden alle drunter, nicht zuletzt auch selber Männer.
Das ist ein schönes Statement zum Ende. Ich würde dem jetzt auch gar nicht viel hinzufügen wollen. Ich hoffe einfach, das ist mein größter Wunsch, dass wir mindestens einen Zuhörer oder eine Zuhörerin erreicht haben, sich zu hinterfragen, vielleicht gewisse Haltungen, eine gewisse Sichtweise kritisch zu beleuchten und das einfach mit, in dem Fall Schulalltag, aber auch ins Gesellschaftliche zu übertragen. Jonathan, vielen lieben Dank und ich verabschiede uns mit einem Ciao Kakao. Das war ein Podcast von Schulsozialarbeiterinnen in Trägerschaft des Vereins Jugendclub 83 e.V. Produktion Saskia Kulig. Redaktion Saskia und Nancy Starnke. Schnitt Philipp Seidenstücker. Social Media Lisa Kadus.